Mozilla fragt, der Kontext-Podcast.
Die heutige Politik benachteiligt die junge Generation, sie erschwert oder verbaut ihr sogar die Zukunft. Die Klimapolitik ist lebensbedrohend, die Rente ist nicht sicher. Der Schuldenberg kann kaum zurückgezahlt werden für Friedenssicherung, Armutsbekämpfung und vieles andere muss viel mehr getan werden. Das sagt nicht nur, aber auch und vor allem die Generationenstiftung mit ihrem Jugendrat. Mitglied dieses Jugendrats ist Konrad Amrhein, der sich ansonsten im künstlerischen Bereich engagiert und ausbildet und freundlicherweise zu uns in die Redaktion von Kontext gekommen ist. Hallo Konrad.
Hallo Stefan, ich freue mich sehr hier zu sein heute.
Fein, wir freuen uns, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Und kannst du alles unterschreiben, was ich gerade gesagt habe?
Ne? Kann ich alles ganz genauso unterschreiben. Das hast du sehr gut zusammengefasst. Ich bin ja gerade in Frankfurt, studiere da Regie für Theater und Musiktheater und engagiere mich parallel dazu, nicht nur im Studierendenparlament der Hochschule, sondern auch beim Jugendrat der Generationenstiftung. Und gerade heute am Earth Day bin ich natürlich bei
denken,
genau
den
Themen.
Man könnte denken, wir haben uns das
Themen. Richtig,
ne?
Genau. Wir haben es uns genauso ausgesucht, dass es heute hier so stattfindet.
Ja, ja, ist klar. Wie bist du auf die Generationenstiftung gekommen? Ich meine, sie ist jetzt bundesweit noch nicht bei jedem so geläufig. Ich habe sie über die Claudia Langer kennengelernt, die das gegründet hat, weil ich mit der hatte ich schon zu Zeiten, wo sie ihre Utopia-Seite eingerichtet hat, zu tun. Und es ist großartig, was daraus geworden ist. Aber eben noch nicht jedem bekannt.
Total. Das war bei mir eine ganz lustige Geschichte. Ich habe vor 2 Jahren inzwischen hier in Stuttgart, in Ludwigsburg, bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen gearbeitet, habe da Intendanzassistenz gemacht damals und da haben wir in der Dramaturgie mit dem Buch der Generationenstiftung gearbeitet. Ach. Damals haben wir überlegt, wir machen ein Festival der Künste, Demokratie und Nachhaltigkeit. Das fängt jetzt auch bald wieder an. Und in der Dramaturgie ging es eben dann genau auch um die Texte, die dann Eingang gefunden haben in unser Programmbuch. Und da habe ich schon gemerkt, ich war damals auch der Jüngste im Team, da habe ich gedacht, Wahnsinn, was sind das für junge Leute, die solche Texte schreiben? Das hat mich total mitgerissen und dann war klar, irgendwie muss ich da mitmachen. Und als ich dann vor 4 Monaten auf Instagram gesehen habe, es werden Leute gesucht, habe ich mich sofort gemeldet.
Ja, ist doch super. Du versuchst das auch zu verbinden. Also du hast ja ansonsten künstlerische Ambitionen, hast da auch vielfältige Ausbildungen gehabt, können wir vielleicht kleiner darauf zu sprechen kommen. Hast jetzt dein Stück bearbeitet und schon mal Regie geführt, damit du weißt, was das werden soll, wenn du mal mit dem Studium fertig bist. Und versuchst dann auch dieses Engagement für aus dem ökosozialen Bereich in deiner Arbeit mit zu verwirklichen. Bleibt aber auch Zeit für Aktionen morgen. Also wir nehmen das jetzt am Freitag auf, was dann am Mittwoch erscheint und zwischendrin bist du noch in Lützerath.
Genau, das ist eigentlich
aber ganz ohne Aussicht auf Erfolg, fürchte ich.
Wir hoffen natürlich, dass es Erfolg haben wird, aber natürlich sind die Chancen gering, jetzt wo der letzte Bauer in Lützerath seinen Hof verkauft hat. Das ist jetzt ganz gut, dass ich in Stuttgart
also
geht bin.
Braut. Kohletage abbauen.
Ne? Richtig, ganz genau. Jetzt ist es ganz gut, dass ich in Stuttgart bin. Ich werde morgen früh mit Fridays for Future im Zug gemeinsam mit Fridays for Future Stuttgart von hier aus dann nach Lützerath fahren. Das ist direkt eingebaut in die Reise jetzt.
Du hast ja schon verschiedene Stationen hinter dir, bei der Grünen Jugend mal angefangen, dann auch Fridays for Future kennengelernt und jetzt auch noch in der Generationenstiftung mit dem Jugendrat. Und du hast mir auch eine Biografie geschickt, wo also alles Mögliche drin steht, wie viele Mitgliedschaften du hast und wie viele Aktionen und Sachen du schon ausprobiert hast und wo du schon dich überall ausgebildet hast oder angefangen hast mit Jura und naja, bis jetzt. Dein Tag hat aber auch nur 24 Stunden, oder?
Mein Tag hat auch nur 24 Stunden und trotzdem merkt man natürlich gerade als Teil meiner Generation, dass 24 Stunden für die Aufgaben, die jetzt gerade auf uns zurollen, eigentlich fast nicht reichen. Wir sind mittendrin in einer Welt, die sich rapide verändert. Wir stehen davor, dass wir jetzt gerade noch 7 Jahre vielleicht haben, um die 1,5-Grad-Grenze zu erreichen, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und es sieht nicht gut aus. Und klar würde man sich natürlich als junger Mensch jetzt gerade 22, 23 aufs Studium konzentrieren. Aber dazu bleibt nicht alle Zeit, weil man eben im Hinterkopf immer noch diese Zukunftsprobleme hat. Und mit denen wacht man morgens auf und geht man abends ins Bett.
Wie weit darf man gehen, um seine idealen Ziele zu verwirklichen? Du bist ja auch bei Extinction Rebellion, die manchmal so ein bisschen ausreizen, wie weit man gehen kann. Was würdest du sagen, also was ist noch erlaubt im zivilen Ungehorsam? Wald besetzen, Straßen blockieren oder geht's weiter?
Inzwischen bin ich, also aktuell bin ich gerade bei Extinction Rebellion nicht mehr aktiv. Mich haben damals vor allem die künstlerischen und ästhetischen Ansätze von Extinction Rebellion fasziniert. Man denkt an die Red Rebels, dieses Performance-Kollektiv, das in roten Kostümen auch über den Potsdamer Platz, damals habe ich noch in Berlin gewohnt, gelaufen ist. Das hat mich total fasziniert. Und das war unter anderem auch ein Grund dafür, dass mich dieser Begriff von Artivism, also von Artivismus begeistert hat. Und ich habe gemerkt, so, was passiert eigentlich, wenn man jetzt nicht nur auf die Straße geht oder wenn man demonstriert, sondern was kann man auch kulturell bewegen? Kann man performativ arbeiten, musikalisch arbeiten und was macht in dem Kontext vielleicht auch gerade Sprache aus? Da haben wir jetzt im Sprechtheater natürlich Möglichkeiten, ja, Worte zu finden für das, was uns als junge Generation auch beschäftigt.
Ich finde das unglaublich spannend, aber das schränkt natürlich den Kreis der Adressaten noch ein bisschen mehr ein. Es gibt, glaube ich, noch weniger Leute, die sich für künstlerische Experimente interessieren, als die, denen das Klima wichtig ist.
Ja, und ich glaube, gerade deswegen darf man an der Stelle keine Einteilung machen. Wir dürfen an der Stelle nicht sagen, jetzt geht es hier nur noch um E-Musik zum Beispiel oder nur um ernste Kunst, in Anführungszeichen natürlich, sondern da müssen alle kulturellen Player zusammenarbeiten. Da darf dann kein Unterschied mehr gemacht werden zwischen Popmusik und klassischer Musik, sondern da muss eigentlich Hand in Hand diese ganze kreative Energie fließen, um vielleicht ein Stück weit auch kulturell was zu verändern in der Zukunft.
Was meinst du, wie viele aus deiner Generation, das kann ja auch ein bisschen jünger, ein bisschen älter sein, also der jungen Generation, der ich auch mal angehört habe, ich kann mich erinnern, wie man denen noch mehr nahe bringen kann, dass es in ihrem eigenen Interesse ist, wenn sie sich etwas mehr darum kümmern. Wenn ich mir jetzt überlege, bei den letzten Wahlen hat man herausgekriegt, wer von den jungen Wählern was gewählt hat. Dass die Grünen da mit vorne dabei waren, hat mich jetzt nicht so überrascht, weil wenn die nicht mal da wären, dann wären sie gar nicht mehr an der Regierung. Aber mindestens genauso stark war die FDP vertreten. Kannst du mir das erklären?
Absolut. Ich habe das ganz aktuell bei mir im Soziologiekurs an der Goethe-Uni mitbekommen. Es hat sich ein Freundeskreis gebildet. In dem Freundeskreis waren junge Leute in meinem Alter, die haben Grüne gewählt. Da war ein Mädchen, die hat FDP gewählt. Wir hatten auch eine, die hat SPD gewählt, also die Ampel eigentlich so koordiniert. Ach so, gut. Und das war dann ganz spannend, weil ich dann alle eingeladen habe zu diesem Stück. Wolfgang Borchert draußen vor der Tür, die waren auch alle da. Und danach sind Diskussionen entbrannt. Man hätte ja noch mehr auch die andere Perspektive einbringen können. Und ich glaube, da ist es jetzt ganz wichtig, vor allem im Kontakt zu bleiben, im Gespräch zu bleiben, auch bei uns in der Generation im Gespräch zu bleiben. Und diese Blasen, in denen wir uns gerade auf Social Media oft bewegen, aufzubrechen und zu zeigen, wir sind immer noch gemeinsam und wir hören nicht auf, miteinander zu reden. Und ich kann mir vorstellen, dass dabei gerade das Theater oder die Kulturproduktions- und Kulturhäuser, ja, in den Städten wichtig sein werden.
Das kann ja so ein gemeinsamer Nenner sein, wo sich Leute auch versammeln können, die sich speziell dafür gemeinsam interessieren und dann ins Gespräch kommen. Das ist kein so schlechter Ansatz. Ich habe auch nichts dagegen, dass jemand FDP wählt. Nicht, dass ich dann falsch verstanden wurde, aber dass das in der Jugend so verwurzelt ist, hängt sicher auch mit den sozialen oder unsozialen Medien zusammen und der Präsenz der FDP. Also Herr Lindner ist ja die FDP eigentlich. Und ich glaube, der hat mehr Follower als der Kanzler und der Vizekanzler zusammen. Ist das so wichtig?
Ich glaube schon, dass die sozialen Medien immer wichtiger werden und auch schon total wichtig sind. Ich habe gestern gerade erst wieder mit einem Kompositionsstudenten darüber gesprochen, dass man eigentlich auch diese Sounds von TikTok nicht mehr rausdenken kann aus zeitgenössischer Musik. Die müssen auch irgendwie auftauchen, weil sie Teil unseres Alltags, ja, geworden sind. Das ist ein Raum, den wir zumindest jetzt die Generation nach 1999, würde ich sagen, ganz selbstverständlich betreten und wieder verlassen, wie jeden anderen Raum. Wir haben auch jetzt mit den Regiestudierenden schon drüber gesprochen, dass der sehr plastisch schon geworden ist und dass man da eigentlich gar nicht mehr so richtig, also man verbringt da viel Zeit und hat damit auch kein Problem. Man fühlt sich gar nicht wie in einem virtuellen Raum, sondern es ist ganz klar auch ein realer Raum und genauso wie in anderen Räumen kann es da eben auch zu guten Gesprächen kommen. Da kann es auch zu Kommunikation kommen, die gut funktioniert und wo man sich austauscht. Dazu müssten allerdings in vielen Fällen zumindest andere Rahmenbedingungen gesetzt werden. Also ich würde schon sagen, dass man gerade, wenn es darum geht, diese Plattformen zu nutzen, müsste man wahrscheinlich in der Zukunft darüber nachdenken, dass Leute auch früh schon ausgebildet werden darin, wie man Social Media nutzt, wie man Smartphones nutzt, weil was wir natürlich sehen, und da hast du natürlich gerade gesagt, unsoziale Medien, am Ende bleiben die Leute allein in ihrem Zimmer und sind nur noch mit ihrem Handy zugange und das soll natürlich gerade nicht passieren, sondern soziale Medien sollten natürlich das, was auf der Straße, im Kulturraum, im Parlament passiert, im besten Falle noch demokratisch befeuern und beflügeln. Und dafür müsste man natürlich jetzt sich Gedanken machen, wie verändert man da?
Ich habe auch nichts gegen diese Art von Medien, ich habe auch nichts gegen das Internet, hat mir als Journalist das Leben ja auch wesentlich einfacher gemacht, statt immer irgendwo in ein Archiv zu laufen, wo auch nicht alles vorhanden war. Ist halt die Frage, wie ausführlich und wie weitläufig man sich überhaupt informiert. Wenn man dann nur ein oder zwei Kanäle im Netz hat, die man besonders gern anschaut und mit denen man besonders gern redet, weil die genau die eigene Meinung vertreten, bringt einen das unter Umständen ja nicht weiter. Ich möchte mich auch nicht immer nur mit Leuten unterhalten, von denen ich denke, die vertreten in etwa meine Ansichten. Das macht zwar unterm Strich Spaß, weil man sich bestätigt fühlt, aber bringt ja nicht weiter.
Absolut. Ich glaube, das ist genau eins von diesen strukturellen Problemen, die ich gerade angesprochen habe, dass man an der Stelle sagen muss, okay, das ist zwar sinnvoll für Facebook oder für Meta, heißt es ja jetzt, um Werbung zu schalten, die dann schön an Leute gespült wird, für die sie relevant sind.
Für die macht es Sinn, ja.
Für die macht es Sinn, aber für den demokratischen Prozess natürlich nicht. Und da müsste man an die Algorithmen dran. Und vielleicht müsste man da sogar schon irgendwann mal staatlich regulieren und sagen, es kann nicht sein, dass den Leuten immer nur das eine vorgeschlagen wird, sondern es muss auch in Social Media darum gehen, dass immer wieder unterschiedlich
ist. Die sagen, das wollen die Leute. Die haben bestimmte Interessen und wollen dann auch da bedient werden. Wenn sich für irgendwas interessieren, dann kriegen sie auch gleich aus der Kultur das richtige Medium, die richtige Platte, hat man früher ja gesagt, die richtige Musik geboten, dann müssen sie gar nicht so lange auswählen, das passt halt alles. Also die Leute leben ganz gut damit, das ist ja das Problem, dass sie da auch dann dabei bleiben.
Ja, ich glaube, da würde ich die Unterscheidung machen. Also in der Kultur, natürlich kann man sich aussuchen, wo man hin will, aber ich meine, da sind die Laufwege noch kürzer. Gerade in der klassischen Musik erleben wir jetzt einen Run von Orchestern und Chören, die jetzt auch Konzerte geben zu Nachhaltigkeitsthemen, sich damit auseinandersetzen, überlegen, wie kann man auch diese Strukturen im Konzert aufweichen? Braucht man eigentlich noch diese Überhöhung des Heiligen oben auf der Bühnenkante und des armen Publikums, das nach oben schaut? Oder ist unsere Gesellschaft ja, eigentlich
meinst, inzwischen schon
genau,
face to face
ist
haben,
eigentlich
ne?
gleichberechtigt heutzutage? Und das ist natürlich auch interessant, weil man gerade in der klassischen Musik ja das ältere Publikum erreicht. Und wenn man da ansetzt, dann kann man vielleicht auch da ins Gespräch kommen. Und wenn dann da, ich meine, wir sind viele junge Menschen in den Musikhochschulen, die dann da auf ältere Menschen treffen. Und das passiert natürlich nur noch selten. Vielleicht braucht man genau diese gesellschaftlichen Orte, um auch generationenübergreifend ins Gespräch zu kommen.
Ja, früher gab es einen Film, da hieß, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und irgendjemand hat das jetzt mal umgedreht, was unsere Jetztzeit angeht, denn sie tun nicht, was sie wissen. Und das ist, glaube ich, das ganz große Problem, auch wenn man sich in welcher Generation auch immer umhört. Ja, ich bin für Tierwohl, selbstverständlich darf man Tiere nicht quälen. Ja, man sollte vielleicht doch weniger Fleisch essen und was weiß ich. Und wenn man dann guckt, was sie machen, nachdem sie den Satz geredet haben, kommen sie an der nächsten Dönerbude vorbei und auch nichts wieder gegen Döner. Ne? Ich bin auch kein reiner Vegetarier, geschweige denn Veganer, aber ich habe mir jetzt zum Beispiel angewöhnt, dass so der Begriff des Sonntagsbratens gar nicht so schlecht ist, also ein bis maximal zweimal die Woche zur Hauptmahlzeit reicht mir Fleisch aus, das schmeckt mir besonders lecker, weil ich dann Gutes kaufe. Aber ich glaube, das ist im Bewusstsein noch nicht so drin, also das heißt im Unterbewusstsein schon, man sagt dann schon irgendwie, ja, ich bin auch dafür, aber man handelt nicht danach.
Ich glaube, das ist einer der Punkte, die diese Wut gerade in meiner Generation so groß macht oder so das Gefühl der Ausweglosigkeit so verstärkt, dass man das Gefühl hat, alle wissenschaftlichen Daten liegen da. Man weiß, was passiert. Man weiß, wie der Klimawandel sich entwickeln wird. Und man weiß es schon seit Jahrzehnten. Man weiß es schon seit Jahren. Da war ich noch gar nicht geboren. Man weiß das alles. Und man weiß auch, dass die Regenwälder abgeholzt werden. Ich habe schon mit 10 einen Vortrag im Biologieunterricht gehalten darüber, über die Abholzung des Regenwaldes. Und seitdem hat sich wenig getan. Natürlich gibt es immer wieder auch Positivbeispiele, wo dann was getan hat, wo aufgeforstet wird. Und das ist natürlich toll. Aber im Großen und Ganzen ist dieser radikale Wechsel in der Spur ausgeblieben bis heute. Und das ist der Grund, warum wir bis heute irgendwie in diesem Aktivismus bleiben müssen, weil es einfach nicht sein kann, dass wir auf diesen apokalyptischen Moment, wir haben es in Ahrweiler gesehen, im Ahrtal gesehen, wir haben es gesehen, und dass wir darauf zusteuern und immer wieder sagen, haben wir nicht doch vielleicht noch ein Jahr oder noch zwei Jahre? Manchmal hat man das Gefühl, da ist irgendwie so ein kleines Kind zugange.
Aber ja, aufstampfen will ich jetzt nicht so, weil das dann ballert im Mikrofon, aber ich weiß, was du meinst mit den kleinen Kindern. Wie kriegt man das denn in das Bewusstsein, dass es gibt die wütende Jugend, ist klar, und es gibt über alle Generationen hinweg Leute, die wissen, wo es lang geht und sich schon mehr engagieren und der Anteil nimmt immer weiter zu. Aber es ist noch nicht die Mehrheit und auch in der Politik nicht. Die Grünen, die das auf ihre Fahnen geschrieben haben, leider auch nicht in jeder Konsequenz so handeln, wie sie es immer tun, auch ihre Probleme haben. allein durch die Klimakatastrophen, die immer näher kommen, du hast das Ahrtal angesprochen, nicht besser dastehen, und sondern von einer möglichen Kanzlerschaft dann doch ziemlich weit abgestürzt sind. Das hat doch Gründe. Und ich versuche immer verzweifelt, die zu erkennen. Denn Leuten ist was anderes wichtiger. Also jetzt ist natürlich der Krieg in der Ukraine wichtiger, das verstehe ich auch alles. Aber die Leute regen sich insgesamt über die teuren Benzinpreise mehr auf als über alles andere.
Ja, gerade darüber denke ich im Regiestudium auch oft nach, weil ich mir natürlich auch Gedanken darüber mache, was passiert mit einem Menschen, auf den von allen Seiten nur schreckliche Nachrichten einprasseln. Man ist irgendwie, sitzt da und ist schon so abgestumpft eigentlich von all den Nachrichten, die von allen Seiten kommen, dass man gar nicht mehr handeln kann, weil man die Hoffnung von nirgendwo ziehen kann. Und vielleicht ist es da eine Aufgabe von Filmschaffenden, von Kulturschaffenden aus allen Bereichen, auch mal zu überlegen, ob man da auch Happy Ends schreibt. Also zu überlegen, wie wäre es denn, wenn man mal Geschichten beginnt zu erzählen, in denen wir es schaffen. In denen wir es schaffen, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. In denen wir es schaffen, die Polkappen zu erhalten. In denen wir es schaffen, vielleicht eine Art zu retten. Und dass man über solche Geschichten, die einfach auch positive Gefühle übertragen, es schafft, eine Sensibilität dafür zu entwickeln und eine Sensibilität dafür zu schaffen, dass Menschen merken, ah, okay, vielleicht kann ich auch im Kleinen handeln und diesen Weg hin zu einer nachhaltigen, klimagerechten und im besten Fall auch generationengerechten Welt zu ebnen.
Das finde ich einen sehr guten Ansatz, denn Erfolgserlebnisse und Mut machen und auch kleine Ziele zu erreichen, ist natürlich viel schöner, als immer wütend sein zu müssen, weil das große Ziel immer weiter wegrückt und weil man denkt, ich laufe die ganze Zeit, aber ich komme nicht näher. Das ist schon klar. Was du gerade gesagt hast mit den positiven Erlebnissen, hast du genau das schon bei Borchert probiert, als du das Stück draußen vor der Tür neu interpretiert hast und umgeschrieben hast und dann auch Regie geführt hast, weil da gibt es ja auch eine zweite Chance, oder?
Ganz genau. Also ich glaube, da hat man schon gemerkt auf der Bühne, was passiert. Ich habe so umgedeutet, dass dann die Elbe in Brandenburg war ausgetrocknet. Die Klimakriege haben alles zerstört. Und die Tochter, der Beckmann, den ich dann von einer Frau habe spielen lassen, ist zurückgekehrt aus den Klimakriegen und ist zu ihrem Vater gegangen und hat gesagt, Vater, ich kann nicht mehr, was war das, was hast du mir angetan? So, und dann geht es hin und
das
her.
Das hat mit dem Zweiten Weltkrieg gar nichts mehr zu tun, du hast einen anderen Krieg
gemacht. Ich habe einfach einen anderen Krieg, ich habe einfach in die Zukunft gesetzt. Genau. Und dann ist es einfach dazu gekommen, dass man gemerkt hat, okay, und jetzt, dann gab es wirklich auch Momente, die für mich auch richtig erleichternd waren. Dann hat der Boden war aus Lehmerde und dann hat die junge Frau den Lehm vom Boden genommen und hat dem Vater in einer Szene einfach mal so richtig das Maul gestopft, weil er immer gesagt hat, junge Frau, wegen so einem Tag kann man doch nicht die Politik ändern. Und dann ging der Lehm. Und da kann natürlich die Kunst auch erleichtern manchmal. Und dann aber gab es auch Momente, in denen beide Akteure wieder miteinander gesprochen haben. Und man gemerkt hat, auch im Probenprozess, was ist eigentlich die Perspektive des Vaters? Was hat den zu dem gemacht, den er ist? Und ich glaube, da ist das Theater richtig, natürlich ein Medium, das nicht mehr so populär ist vielleicht, aber vielleicht populärer werden müsste, gerade weil man sich überlegen muss, dass das Theater vielleicht gerade die Möglichkeit hat, den Menschen zu sehen, und zwar in seiner Gesamtheit. Den jungen Menschen nicht nur in seiner Wut, sondern auch in seiner Hoffnungslosigkeit, und den alten Menschen auch in seiner Hoffnungslosigkeit und in seinen Sorgen und in seinen Problemen. Und ich glaube, dass da vielleicht dann Generationenvermittlung passieren kann.
Du versuchst also dein Engagement im ökologischen Bereich, im Klimabereich mit deiner Passion für die Kultur und das Theater zu vereinen. Aber es gibt bei der Ausbildung an der Kunsthochschule ja auch das Green Office. Ihr macht da ganz konkret was zum Beispiel.
Ganz genau. Also jetzt planen wir ein Konzert. Im Juni machen wir ein MacEarth Day, wo Studierende aus ganz unterschiedlichen Abteilungen, aus der Musik, aus dem Tanz, aus dem Theater, aber auch aus dem Bühnenbild von der HFG Offenbach zusammenkommen und die ganze Hochschule fluten werden mit Geschichten und Themen und Bildern, die bewegen und begeistern, und wo man auch merkt, dass dieses Thema eben auch nicht an den Instrumenten und an den Körpern und an den Worten der Menschen vorüberzieht, sondern dass da junge Menschen sind, die das beobachten und genau hinschauen und das dann in diesem Hochschulrahmen auf die Bühne bringen. Wir sind gespannt, wer da alles zusammenkommt. Wir laden auch Nachhaltigkeitsorganisationen aus dem ganzen Bundesgebiet ein, die dann da Stände aufbauen. Die sind teilweise aus dem lokalen Raum, teilweise aus dem Bundesgebiet. Und sind gespannt, was da zusammenkommt und auch was für Diskussionen und Ideen da angestoßen werden. Mhm.
Nochmal zurück zur Generationenstiftung. Deswegen hatte ich dich ja unter anderem auch eingeladen, weil du da im Jugendrat bist. Die erste Großaktion war, wir kündigen den Generationenvertrag. Kann natürlich jetzt draußen auch nicht jeder sowas mit anfangen, aber es musste ein Schlagwort her. Das heißt, die heutige Generation, die schon älter sind, dürfen nicht mehr auf Kosten der nachfolgenden Generation leben. Aber konkrete Sachen wie zum Beispiel eine Bürgerversicherung oder eine Rentenversicherung, wo alle einzahlen und also alles mehr auf die Solidarkasse und nicht auf die oberen 10.000 ausgerichtet. Ich kann immer nicht so richtig nachvollziehen, warum das nicht mehr ankommt, weil das betrifft ja etwa 90% der Bevölkerung. Sind die 10%, die übrig bleiben, so wichtig, dass es deswegen nicht funktioniert?
Ja, ich glaube, gerade aus dem Grund machen wir uns jetzt gerade darüber Gedanken, wie wir auch in den Dialog gehen mit anderen Generationen, mit älteren Generationen. Wir arbeiten gerade ganz konkret an einem Ältestenrat, mit dem wir quasi in Dialog treten und mit dem wir gemeinsam unsere Themen besprechen und dann einfach auch sichtbar macht, dass eben nicht nur die Wut da ist, sondern auch ganz viel Hilflosigkeit, und zwar nicht nur bei der jungen Generation, sondern auch bei der alten Generation, dass man zeigt, das sind eigentlich alles Menschen, die da miteinander streiten. Und dann wird dieser Generationenkonflikt vielleicht zu einer Generation, zu einem Generationendialog, in dem man dann gemeinsam überlegt, wie kann es weitergehen? Weil man kann jetzt ja nicht sagen, in 20 Jahren ist es vorbei.
Sondern ich glaube, der erste gute Ansatz ist schon, dass man miteinander redet. Und miteinander reden beinhaltet immer, dass man auch dem anderen zuhört. Also wenn es soweit schon kommt und dass man sich dann auch überlegt, was hat er da eigentlich gemeint und gesagt, man kann ja durchaus auch mal anderer Meinung sein, aber dass man überhaupt mal reflektiert, habe ich mit allem recht, was ich will, oder was hat der andere für Argumente, die ich vielleicht entkräften kann oder auch nicht. Erst dann kommen wir zu einer gemeinsamen Lösung, und es geht nur gemeinsam. Ne?
Da bin ich ganz auf deiner Seite. Also dieses, wir sind eine Gesellschaft, wir sind eine Gesellschaft, in der wir Jungen wahrscheinlich auch in ein paar Jahren in der Minderheit sein werden und durch den demografischen Wandel einfach viel mehr Alte haben werden als junge Menschen. Und natürlich muss man da sagen, wir leben in der Demokratie, da können wir nicht aufhören, miteinander zu reden. Wir müssen im Gespräch bleiben und wir müssen auch gucken, wie schaffen wir es, eine Sensibilität füreinander zu erhalten und beizubehalten und uns nicht in unsere Filterblasen zurückzuziehen und aufzugeben und zu sagen, jetzt war es das und die Apokalypse kann kommen, sondern die Zukunft noch zu sehen und gemeinsam Schritt für Schritt in die richtige Richtung zu gehen.
Okay, wir müssen zu Ende kommen. Ich weiß, dass du ja morgen nach Lützerath fährst. Ich wünsche ja viel Erfolg dabei, wobei ich ja, wie gesagt, ein bisschen skeptisch bin, weil das eigentlich durch ist, aber man muss schon die Aufmerksamkeit darauf richten, dass wir das Klimaziel erreichen müssen und dann vielleicht nicht neue Gelegenheiten schaffen, im Tageabbau die Kohle noch wieder an die Luft zu kriegen. Hast du noch konkrete sonst Aktionen für dich im Studium oder mit dem Jugendrat vor demnächst?
Ja, also bei uns im Jugendrat steht es als nächstes an, dass wir im Grundgesetz Generationengerechtigkeit im Grundgesetz verankern wollen. Das wird jetzt in den nächsten Monaten weitergehen, dieses Projekt. Und ansonsten sind wir überall, ob jetzt in Berlin oder auch in Frankfurt in der Kunsthochschule, immer dabei zu überlegen, wie können wir neue Perspektiven einnehmen, wie können wir neue Geschichten erzählen und wie können wir spürbar machen, was bedeutet das eigentlich, was da auf uns zukommt und wie können wir zusammenkommen und im Gespräch bleiben, um die Zukunft gemeinsam in die Hand zu nehmen.
Nicht hektisch werden, aber irgendwie läuft die Zeit ja doch ab.
Richtig. Wie jetzt auch in unserem Gespräch.
Genau. Konrad Amrain, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Silla fragt. Der Kontext-Podcast.